Heute schauen wir zusammen die Geschichte von Paulus an, was er erlebt hat. Jetzt kann ich eigentlich wieder Berndeutsch reden, merke ich gerade. Der Paulus, das heisst, eigentlich war das sein Name, sein latinischer Name, Paulus heisst der Kleine, der Kring. Und er hat den Namen gehabt, der hebräische Name, Saul oder eben Saulus, und das heisst der Erbetnige. Und es ist interessant, Saulus zum Paulus, vom Christenverfolger zum Apostel Paulus, der alles daran setzt, die Botschaft von Jesus irgendwie weiterzubringen und zu den Menschen dann. Hoffnung ist transformativ. Die Hoffnung zum Beispiel, die einen Sportler dazu bringt, zu trainieren und alles zu geben, wo er hofft, den Wettkampf zu bringen. Hoffnung macht etwas. Es ist auch Hoffnung, die einen Bankräuber dazu bringt, irgendwie eine Bank auszurauben und dann vielleicht im Gefängnis zu landen, oder? Hoffnung tut etwas, bewegt irgendwie. Beim Paulus, wir lesen, und ihr dürft gerne, die die Bibel aufschlagen, ist im Kapitel 9 von der Apostelgeschichte. Wir lesen ja die Bibel nicht einfach so, sondern wir dürfen erwarten, dass Gott zu uns redet, um etwas zu transformieren. Ein lustiges Buchzeichen, Silberlöffel. Wir lesen am Anfang vom Kapitel 9, dass der Saul einen wütenden Kampf hat geführt, um Menschen, Christen zu verfolgen und kaputt zu machen, sogar umzubringen. Und im Vers 20 umeinander heisst es, dass er bei den Jüngern ist in Damaskus und dass er anfängt, diese Synagoge zu sagen, hey, Jesus ist wirklich der Messias, der Sohn Gottes. Was ist da passiert? Saulus, ein Mann, der alles daran setzt, Christen umzubringen. Er geht, man sieht es hier auf der Karte, einen Weg von vielleicht etwa 250 Kilometern von Jerusalem nach Damaskus, um dort den Christen gefangen zu nehmen. Lässt sich Vollmachten geben vom Hohepriester, autorisiert, dort quasi Christen zu verfolgen. Er war ein Jude, der glaubt hat, Gott ist einer. Und wenn da einer kommt, der Jesus heisst und behauptet, er sei Gottes Sohn, dann geht das nicht. Christen, die dem nachfolgen müssen, umgebracht werden. Was ist passiert? Wir sehen die Geschichte, die Begegnung von Paulus mit dem Jesus, jetzt per Clip.
Saul, Saul, warum verfolgst du mich?
Wer bist du, Herr?
Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwerfallen, gegen den Stachel auszuschlagen.
Herr, was soll ich für dich tun?
Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Hananias.
Herr, hier bin ich.
Steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße. Und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht.
Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier. Hier hat er Vollmacht, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen.
Geh nur. Denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss.
Bruder Saul, der Herr, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, er schickt mich, damit du wieder sehen sollst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Bruder Saul, du sollst wieder sehen.
So die dramatische Transformation vom Saulus von Tarsus, was er da hat erlebt, ist einmalig. Und auf der anderen Seite ist immer noch der gleiche Gott, wie dann beim Paulus, der transformiert und kann verändern. Und wir schauen zusammen die Geschichte noch etwas genauer an. Ganz am Anfang ist die Begegnung mit dem Jesus. Und einfach für uns das ein bisschen bewusst zu machen, ich weiß, dass Paulus drin ist, wir lesen das, wir kennen die Geschichte zum Teil schon, aber der Mann war in einem ganz anderen Film. Der war total getroffen, total hingegeben als Jude, an Glauben an den einen Gott. Er ist erzogen worden, total streng, als jüdischer Giel, hat dann studiert unter dem Gamaliel, einer der brillantesten Theologen dazumal, hat einen super Kopf gehabt, hat die grössten Teile vom Alten Testament auswendig kennt und war dabei gewesen, wo der Stephanus ist gesteinigt worden. Das lesen wir ein paar Kapitel vorher. Und hat die Kleider bewacht von denen, die ihn gesteinigt haben und hat Freude gehabt, hat Gefallen gehabt, heisst, am Tod von Stephanus. Und später hat er gewütet weiter in Jerusalem, hat Vollmachten gehabt, dort Leute zu verfolgen und eben nachher auch in Damaskus. Und das heisst da, im Anfang vom Kapitel 9, dass der Saul einen wütigen Kampf gegen die Jünger hatte von den Nachfolgern von Jesus. Und das heisst wörtlich, Saulus aber schnaubte immer noch Drohungen und Mord gegen die Jünger des Herrn. Ich weiß nicht, wer das kennt. Oder geschnubbert wie ein wildes Tier, kommt es einem vor. Star Wars. Ja, aber er wird so beschrieben. Da war ein Mann verbissen. Und was braucht es, dass der umkehrt? Eine krasse Begegnung. Und das, was der Paulus da hat erlebt, hat ihn zu wahrscheinlich der wichtigsten Person nebst Jesus vom Neuen Testament gemacht, der Einfluss, den er hatte. Wenn wir seine Briefe lesen, im Neuen Testament, unglaublich, was Gott da hat durch einen Saul. Und er ist total in die andere Richtung gegangen. Was ist passiert? Schlussendlich ist es Jesus selber, der Initiative hat ergriffen. Er steht da, blendet von dem Licht. Das heisst, es sei Mittag gewesen, ungefähr, als sie nach Damaskus kam. Das heisst, die Sonne war mit am Himmel oben gewesen. Und dann sei ein Licht gekommen, das ihn geblendet hat. Das heisst, noch viel heller als die Sonne. Das muss krass gewesen sein. Und nachher, Herr, wer bist du, fragt er. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Plötzlich merkt er, dass der Jesus, der da mit ihm redet, ja der ist, und er hat verfolgt und gemeint, er sei tot. Wir müssen uns vorstellen, in Bruchteilen von Sekunden wird seine ganze Weltanschauung, alles, was er bis jetzt hat gemeint und denkt, über einen Haufen geworfen. Von einem Augenblick aufeinander. Der ist total perplex. Er merkt sofort, der gekreuzigte Christus, der Jesus, ist lebendig und in dem Fall auch von Gott gerecht gesprochen worden. Was bin ich da etwas am Verfolgen oder jemandem verfolgen, wo tatsächlich Gottes Sohn ist? Und das Zweite, er merkt sofort, der Jesus identifiziert sich mit seiner Kirche. Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Hat ihm ganz ein ganz anderes Bild gegeben. Und das ist übrigens einer von diesen Sätzen, die mich am meisten, glaube ich, in der Bibel begeistert. Dass Jesus sagt, ich bin der, den du verfolgst und sich so mit seiner Kirche identifiziert. Mit Menschen wie du und ich, wenn wir an Jesus glauben. Jesus nimmt es persönlich. Wer dich antastet, der tastet Jesus an. Bist du dir das bewusst? So gehören wir zu Jesus, wenn wir an ihn glauben. Und wir begeistern die Geschichten, wenn ich höre, wie Leute so eine Umkehr haben erlebt. Das Büchlein da, «Help I Need Somebody» von Walter Heidenreich, das habe ich als Jugendlicher gelesen und sehr gerne weitergegeben. Da ist Gott auf einer Drogenparty begegnet, als er auf einem Horrortrip war. Und Jesus ihm plötzlich in sein Leben hineinkommt. Und er merkt, dass er den Gott braucht. Oder wenn ihr zum Beispiel das neue AVC-Heftchen lest, hat es eine Geschichte von einem Mann, der zuerst in Kobane, der zuerst total gegen Christ war, dann aber erlebt, wie er geheilt wird durch ein Gebet und von dann an sein Leben einsetzt für Jesus und kurz darauf umgebracht wird. Aber sein Leben hat eine total andere Richtung bekommen, weil der Jesus ihm ist begegnet. Jesus selber hat Aktion unternommen, für den Paulus anfangen zu kehren. Und dem sagt man Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Das kannst du nicht machen. Und man merkt, dass der Paulus selber sich dem immer wieder ist bewusst war, was er dann hat erlebt. Er ist nämlich aus total anderen, auf einem ganz anderen Weg. Er hat Jesus überhaupt nicht gesucht, im Gegenteil. Aber Jesus kommt rein und verändert ihn. Er beschreibt es später, zum Beispiel im Galaterbrief. Sagt er da Galater 1, Vers 15, doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hat mich ja schon für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Er hat gemerkt, hey, da hat Gott etwas mit mir vorgehabt, Gnade. Und das hat ihn motiviert, dem Gott jetzt nachzufolgen. Er beschreibt es zum Beispiel dem Philipper 3, Vers 12. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen, das heisst von dieser Hoffnung und dem Leben mit Jesus, Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Paulus war bewusst, Jesus hat mich gepackt, Jesus hat mich wollen und er hat mich genommen für sich. Das heisst übrigens, ist ein lustiges Wort auf Griechisch, das heisst Katalambano. Könnt ihr das mal sagen? Katalambano. Also Jesus hat ihn genommen, Katalambano, und hat ihn für sich gepackt. Und das ist spannend, dass der Paulus das nachher auch sagt, dass das bei anderen Christen auch so ist. Und der Jesus, den der Paulus hat transformiert, ist der gleiche, der auch bei dir kann und tut transformieren. Und wenn du an Jesus glaubst, ist es genau gleich, was bei dir hat gemacht. Auch wenn es vielleicht nicht so dramatisch ist gegangen wie beim Paulus, das spielt keine Rolle, ist genau das Gleiche. Der Paulus beschreibt es nachher begeistert. Er schreibt es nachher den Christen, zum Beispiel in Ephesus, wo er Epheser 1, Vers 5 schreibt, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Oder versteht ihr, Paulus hat das erlebt für sich und merkt plötzlich, du, wenn das in anderen auch so ist, dass sie Jesus kennen, der hat dort genau die gleiche Gnade und die gleiche Kraft transformiert wie bei mir. Bist du dir das bewusst? Wenn du da sitzt und den Jesus kennst, ihm nachfolgst, da war Jesus mächtig im Wirken und immer noch. Kannst du dich an dem freuen? Und zum Beispiel Epheser 2, 8 heisst, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wow, reich beschenkt. Ist es auch schon überlegt, wenn du am Abend im Bett liegst? Jesus, wieso gerade ich? Du hast mir so viel Gnade geschenkt. Danke vielmals. Und wo erkennst du und siehst du Gnade von Gott in deinem Leben? Am Anfang von deinem Glauben. Und wie prägt dich die Gnade heute? Kannst du aus dieser Leben dich daran freuen? Beim Paulus war das immer wieder eine Motivation. Allem, was er da hat, und er hat gewusst, Jesus hat mich wollen. Katalambano, der hat mich genommen. der war nicht am Stressen und hatte Angst, wie gefalle ich echt Gott, kann ich es echt? Jesus hat mich wollen. Er hat mich genommen. Er wird mich auch weiterführen und das ist das, was er bei dir auch macht. Der treue Jesus. Und das merkt man in den Briefen von Paulus. Er war prägt von diesem Erlebnis. Das hat ihn gepackt. Wo der Paulus dort war, hat ihm Jesus dann den Auftrag gegeben, das ist der zweite Punkt, doch stand jetzt auf, steh auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Er war dann 3 Tage blind, hat 3 Tage nichts gegessen, nichts trinken. Könnt ihr euch vorstellen, was der für einen Schock hatte. Was dem durch den Kopf ist, in dieser Zeit. Hey, wie hat sich der gefühlt? Müsst ihr euch das mal vorstellen. Und nachher kommt eine andere Person in Aktion. Es kommt mir so vor, wie Jesus hat mal gesagt, so, schau, hier bin ich. Und nachher hat er den Auftrag, mit dem Paulus weiterzufahren, delegiert. Er heißt dann nämlich im Vers 10, in Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Und es ist ja gut, wir sind auch Jünger Jesus, wenn wir ihm nachfolgen. Und es ist gut, wenn es auch von uns heisst, in Aschi oder in Spiez oder in Interlaken oder wo immer, dass ja Jünger und Jüngerinnen gelebt. Kannst du deinen Namen einsetzen? Parat, das zu tun, was Jesus für einen Auftrag gibt und sagt, zu dienen, jemandem weiterzuhelfen. Also Jesus sagt zu ihm, Hananias, und er sagt, ja, Herr. Und er erklärt ihm Jesus, dass er jetzt zum Paulus soll gehen und mit ihm soll beten, dass er wieder sieht und so weiter. Dass er dann kann taufen. In der Bibel hat es einiges an Humor drin. Man sieht manchmal nicht immer auf den ersten Blick. Aber hier ist es ganz besonders lustig. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, Jesus, er ist der Schöpfer vom Universum. Der Meister von allem. Und er redet mit dem Hananias und sagt, geh zum Paulus. Und der Hananias klärt den Jesus auf, was der Saulus eigentlich für einen ist. Er erklärt ihm, schau mal, wie viele schreckliche Sachen der hat gemacht in Jerusalem. All denen, die zu deiner Gemeinde gehören, der hat Vollmachten von den Priestern. Und schau mal. Und das Schöne ist, Jesus lässt ihm noch zu. Er fällt ihm nicht in den Satz rein. Er lässt zu, lässt ihn fertig reden und sagt, okay, Moment, schau, ich habe ihn erwählt. Ich weiß schon, was ich mache. Es kommt gut, ich habe einen Plan mit ihm. Und ich komme ans Ziel, geh jetzt du, mach das. Und dann sagt der Hananias, jawohl, ich mache es und geht. Er kommt zum Paulus und wisst ihr, was er ihm sagt? Bruder Saulus, Gott hat mich geschickt. Er redet ihn an mit Bruder. Schon bei der ersten Begegnung, könnt ihr euch das vorstellen? Und ich glaube, das ist ein Paulus auch eingefahren wie verrückt. Weil wir merken in seinen Briefen, in seinem ganzen späteren Leben, er ist sich bewusst worden. Wenn ich jetzt zu Jesus gehöre, gehöre ich zu seinem Volk. Und das ist eine unglaubliche Geschichte. Eine unglaubliche Berufung dürfen zu dem Volk von dem Gott zu gehören, wo sie Jesus, sein Messias, geschickt, der Sohn Gottes, der mit seinem Sterben am Kreuz das Problem von der Schuld und vom Tod und von der Hölle hat besiegt und gelöst. Und zu dem Volk darf ich gehören. Er hat gemerkt, seine Brüder und Schwestern in der Kirche, das ist nicht irgendetwas, sondern es sind Menschen, die dem Gott gehören. Die die höchste Berufung haben, was es gibt, das Kind Gottes sein. Und jetzt darf ich auch zu denen gehören. Und er merkt, hey, der Hananias kommt und der dient mir. Gott braucht ihn, um mir zu dienen. Und das ist heute immer noch so. Gott braucht seine Kirche, braucht du und dich und mich, für einander zu dienen. Das hat Gott wunderbar so eingerichtet. Und der Paulus schreibt im 1. Korinther 3,16. Und das ist auch wieder so ein unglaublicher Satz in der Bibel. Wenn man sich das vorstellt, heisst da, wisst ihr nicht, dass ihr als Kirche, als Gemeinschaft von denen, die Jesus gehören und ihm nachfolgen, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Gott selber ist da und zeigt sich dort, wo Christen zusammen sind, in seinem Namen. Der Paulus als Jude, er hat sehr wohl gewusst, was der Tempel für eine Bedeutung hat. Gegenwart Gottes, Schekina, die Herrlichkeit von diesem grossen Gott. Und jetzt heisst es, die gleiche Gegenwart Gottes, der Geist Gottes ist dort, was sein Volk ist. Wow. Darum hat er so eine hohe Meinung von der Kirche, von der Gemeinschaft, von den Gläubigen. Der Paulus erklärt das dann auch später. Die Kirche als einen Körper, wo Jesus der Kopf ist, wie es da heisst. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Verstehst du das? Wie gut es ist, wenn du ein Teil darfst sein von dieser Gemeinschaft, von dem Leib von Jesus. So eine hohe Berufung und wir brauchen einander. Und gell, Paulus hat können sagen, ja, Hananias, nein, sorry, ich sehe zwar jetzt nichts, aber dass du mit mir betest, das kommt nicht in Frage, da muss Gott selber etwas tun an mir. Und Gott setzt Menschen ein, für uns zu dienen. Und das ist auch wieder so eine Frage, kann ich Gott vertrauen, dass er durch Menschen an mir wirkt? Vielleicht gerade durch den Christ, den ich schon jahrelang kenne, den ich auch seine Schwächen gut kenne. Wir haben manchmal vielleicht schon mit dem Beat gegeben oder mit dem Kleingruppenleiter oder in der Kirche, die Leitung auch dort ist, dass Gott durch diese Menschen kann wirken in meinem Leben. Du, da kommt eine grosse Ruhe ins Leben, wenn ich das Gott zutraue. Haben wir so einen grossen Gott, wo wir ihm vertrauen können, dass er durch dich und mich, dass er uns braucht, füreinander zu dienen. Ich glaube, Gott funktioniert so. Und wenn es seine Kirche so funktioniert, dass wir einander helfen, uns weiter zu transformieren und dem Jesus ähnlicher zu werden. Das erste ist Gnade, die Paulus hat erlebt. Das zweite erlebt Transformation durch einen Bruder, der Hananias heisst. Ist bei uns auch noch so. Immer noch genau gleich. Das dritte ist nachher der Auftrag, den Paulus überkommt. Interessant. Er sagt nämlich, das ist schon Hananias, das lesen wir im Vers 15, eben, gang und sag ihm's, weil ich habe den Paulus mir als Werkzeug auserwählt und er soll meinen Namen in der ganzen Welt bekannt machen. Und er sagt dann noch im Vers 16, ich will ihm zeigen, wie viel er auch muss leiden um meines Namens willen. Wenn wir später seinen Bericht lesen, wo er in Apostelgeschichte 22 erzählt, der Paulus ist ja später ganz viel Schwieriges erlebt und einmal steht er vor einem Volk, das er kaputt macht in Jerusalem und dann erzählt er wieder seine Geschichte. Dann erzählt er das noch ein bisschen detaillierter. Er hat nämlich die erste Frage, die er gestellt hat, war, Herr, wer bist du? Bei Jesus hat er geantwortet. Aber es ist die erste Frage, die gut ist, wenn wir uns die Jochen klären können. Wer ist Jesus für mich? Wer ist er wirklich? Wenn er wirklich der Sohn Gottes ist, was heisst das denn? Die zweite Frage, die Paulus hat gestellt hat, ist, Herr, was willst du jetzt, dass ich machen soll? Was ist jetzt dran? Und er redet Jesus mit ihm und sagt ihm, dass er den Auftrag hat, zu gehen und alle Menschen zu ihm zu führen, auch zu den Heiden. Aber die Frage ist gut, auch heute Morgen sich die zu überlegen. Wenn Jesus wirklich Sohn Gottes ist, was heisst es für mein Leben? Es ist gut, auch wenn man schon 20 Jahre Christ ist oder 50 Jahre, sich die Frage immer wieder zu stellen. Was heisst das? Der Luc Gasser, der hat einen Film gemacht im 2013, The Making of Jesus. Es ist noch wirklich ein interessanter Film, wo es darum geht, das Leben von Jesus anzuschauen. Er sagt ziemlich am Anfang, die Evangelien sagen, Jesus von Nazareth sei der Sohn Gottes. Und die Evangelien sagen, dass Jesus sagte, er sei der Sohn Gottes. Wenn das aber wahr ist, dann schreit dies eigentlich nach unglaublichen Konsequenzen. Und es wird dann kaum mehr reichen, einfach bloß die Bergpredigt irgendwie ein bisschen cool zu finden. Der Mann hat etwas gecheckt. Wenn Jesus der Herr ist, wenn er lebt, hey, da hat das Auswirkungen. Für uns als erstes mal eine unglaubliche Hoffnung, weil der Jesus lebt und die Bibel sagt, auch wir werden leben, weil er lebt. Auch wir werden mal auferstehen. Unser Leben geht weiter, mit einer unglaublichen Hoffnung. Und gleichzeitig heisst es, hey, mein Leben, will ich leben, sollen wir leben im Hinblick auf den König und auf den Gott, der uns liebt. Und das merken wir, das hat der Paulus geprägt. Die Transformation, die er erlebt hat, der Auftrag, den er hat von Jesus bekommen hat, dem wollte er von dann an treu sein. Das heisst, schon kurz nachdem er Jesus erlebt hat, hat er schon Gas gegeben in die Synagogen und gesagt, hey, Jesus ist der Messias, der Sohn Gottes. Und das hat er gemacht, weil er von Jesus ergriffen war. Und auch das bricht er wieder ab für uns Christen heute, für Christen überall. Im Römer 12, Vers 1 heisst es, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das geht manchmal nicht ganz einfach. Manchmal hat es mit Verzichten vielleicht zu tun. Es ist nicht immer ein Floaten, so easy peasy mit Jesus. Aber im Leben von Paulus sehen wir, es war ihm wert. Und er hat immer wieder die Schönheit und die Freude an diesem Jesus erleben. Und auch für uns ist es gut, sich die Frage zu stellen, was hat Jesus mir für einen Auftrag gegeben? Was hat er für einen Plan? Wo will er mich durchführen? Und es ist gut, wenn wir das auch wissen oder dem nachspüren. Wisst ihr, warum? Dann wisst ihr, wo wir uns investieren können, wo es sich lohnt. Und das Zweite ist, es macht uns auch ruhig, weil wir müssen dann nicht alles machen, was wir noch können, sondern das, was der Jesus will, an dem will ich gerne dran sein. Was hat er für dich parat? Wo darfst du dran sein mit dem Jesus? Drei Sachen, die transformieren. Gnade. Das hat der Paulus erleben. Das Zweite war, er hat erlebt, wie er durch Nachfolger von Jesus gesegnet wurde, die ihm geholfen haben, sich weiter zu transformieren. Und zuletzt hat er einen Auftrag bekommen, wo er dran war, wo ihm die Richtige gegeben, wo er sein Leben ausrichten darf, die soll dienen, dass andere das auch erleben dürfen. Und der gleiche Jesus ist dem, wo wir ja nachfolgen dürfen. Hast du die Frage für dich geklärt? Ich weiß nicht, ob du Jesus persönlich kennst. Herr, wer bist du? Weißt du, wer Jesus ist? Hörst du ihm schon? Und wenn nicht, vielleicht dürftest du heute Morgen den Lehrer kennen und als dein König annehmen und ihm folgen. Und die zweite Frage, Herr, was soll ich tun? Darfst du dir auch stellen? Und wie der Paulus dem hinter nachgehen. Paulus sagt, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Du und immer sind wir nicht die Apostel wie der Paulus. Vielleicht schon, vielleicht hat es da ein paar, die Gott hat berufen für ganz Krasses auf der ganzen Welt. Aber es spielt nicht so eine Rolle, wo das Gott uns hertut. Aber was wir von Paulus können lernen können, ist die Hingabe, die er hatte. Und die Transformation, die er erlebt hat, hat ihn motiviert, sein Leben dem Jesus zur Verfügung zu stellen. Die gleiche Gnade ist auch bei dir dran. Weißt du das? Du kannst dich daran freuen und motiviert dich das. Paulus hat gesagt, ich weiss es, nachdem Christus von mir hat Besitz ergriffen. Katalam, Bano. Und das ist der gleiche, der auch dich hat gepackt und mit dir wird seine Geschichte schreiben. Gib doch dem Gott Antwort auf das. Hoffnung ist transformativ. Jesus lebt. Amen.